Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast des Vertrauens. Es ist eine verspätete Folge, aber wir wollten die Ereignisse der Mitgliederversammlung am Montagabend sacken lassen und zudem ja, ist mein Urlaub erst seit Dienstag 23 Uhr beendet. Jetzt ist Mittwoch, später Abend. Heute gibt es eine weitere Zweierrunde, diesmal mit mir und Jonas. Grüße dich. Hi.
Ja, hi.
Bevor wir uns ausführlich mit der MV beschäftigen, müssen wir aber noch kurz zumindest über das Spiel in Hoffenheim und sicherlich etwas ausführlicher sprechen über die gefährliche Tabellensituation. 4 Spieltage vor Schluss der Bundesliga. Zunächst der Blick auf das Gastspiel in Hoffenheim. Es liegt ja schon deutlich länger zurück als sonst, wenn wir montags oder sonntags aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir es ganz kurz mal behandeln. Die Aufstellung erstmal durchaus interessant, denn es gab ja einen sehr starken personellen Aderlass nach Dortmund. Mit Omlin, Honorat und Ngumu mussten auch 3 Spieler im Vergleich zum Dortmund-Spiel raus, Jonas.
Ja genau, es hat sich einiges geändert, nämlich dass Nicolas wieder mal ins Tor musste, aufgrund der von dir genannten Verletzung von Omlin. Reitz kam rein, zusammen Startelf-Einsatz und Robin Hack, der noch einen fulminanten Auftritt hinlegen sollte.
Ganz genau, 3 Tore hat Robin Hack gemacht und trotzdem hat es nicht mal zu einem Punktgewinn gereicht, dazu aber später mehr. Erstmal vielleicht zum generellen Spielverlauf, also ich habe das Spiel nicht live sehen können aus der Schweiz, wegen Geoblocking, das ist ein Grund, aber eigentlich nur ein vorgeschobener. Ich wollte mir jetzt auch einen Urlaubstag nicht durch einen 15:30 deprimierenden Auftritt von Borussia Mönchengladbach versauen lassen, soweit ist es schon gekommen. Also etliche Male Aluglück gehabt und gute Torhüterparaden und trotzdem stehen am Ende 4 Gegentore gegen eine Mannschaft, die zuvor 1:4 in Mainz verloren hat und gerade zu Hause auch unfassbar viele Niederlagen und Nackenschläge hat einstecken müssen. Was ist da wieder schiefgelaufen?
Ja, unsere Defensive, würde ich sagen. Wenn man das ganze Spiel mal Revue passieren lässt, dann konnte Borussia eigentlich schon glücklich sein, dass es überhaupt 3:3 steht, kurz vor der Nachspielzeit. Im Endeffekt hat man das dann eigentlich, kann man sich nicht darüber beschweren, dass man am Ende dann doch noch verloren hat, weil es so viele gute Torchancen für Hoffenheim im gesamten Spielverlauf gab und Nicolas wirklich sehr viel pariert, gehalten hat, Fuß hingehalten hat, wir das Alu-Glück hatten. Und insofern kann man sich eigentlich über diese Niederlage überhaupt nicht beschweren. Es wäre schön gewesen, da einen Punkt mitzunehmen, aber ja, Borussia hat es durch seine schwache Defensive einfach nicht hinbekommen. Wenn man das 4. Gegentor sieht, da wird einem wirklich Angst und Bange, wie da 2 Hoffenheimer dermaßen freistehen können, sich beinahe ja wirklich gegenseitig behindern beim Abschluss. Und ja, so verliert man dann so ein Spiel letzten Endes dann auch irgendwie verdient.
Zum Zeitpunkt des Spiels sind wir gerade mit dem Glacier-Express von Zermatt nach St. Moritz gefahren. Und als wir in St. Moritz ankamen, fiel gerade das 1:0 für Hoffenheim. Direkt danach guckte ich aufs Handy und da stand es dann 1:1. Ich dachte, ja, okay, geht ja was und so ein Punkt wäre alleine schon wichtig gewesen. Ja, und dann haben wir uns erstmal St. Moritz angeschaut. Übrigens total menschenleer im Vergleich zu Zermatt, da ist in der Nebensaison gar nichts los. Das nur am Rande. Auf jeden Fall guckte ich dann so 25 Minuten später wieder drauf. Da stand es dann plötzlich 3:1 und dann dachte ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Wir machten das 3:2 und ich hatte wirklich richtig Hoffnung. Und dann habe ich einmal so mittellaut, zumindest in den menschenleeren Straßen von St. Moritz, gejubelt, als da plötzlich das 3:3 stand. Und danach habe ich mich aber wirklich wieder wie in dem nächsten schlechten Film gefühlt. Ich meine, es kann nicht wahr sein, dass wir uns da so dämlich anstellen nach einem mehr oder weniger ergaunerten Punkt, den man ja eigentlich schon hat in so einer Situation. Ich meine, Hoffenheim, die strotzen nicht vor Selbstvertrauen, kassieren hier auf dämlichste Art und Weise 2 Tore in einem Spiel, was sie hoch überlegen gestalten. Und dann lassen wir da eine eigentlich verunsicherte Mannschaft noch so tief in unseren Strafraum reinkommen, wo es eigentlich nur darum gehen würde, mal die Schotten hinten dicht zu machen. Aber das kriegen wir mit egal welcher Formation, egal welchen Leuten in der Aufstellung einfach nicht hin. Und das macht mich kirre. Und da gehen dann dem Trainer auch die Argumente aus.
ist mir halt, wie gesagt, auch ein absolutes Rätsel, wie wir bei dieser defensiven Formation, es waren ja nicht wirklich viele offensive Spieler auf dem Spielfeld, auch wenn am Ende dann...
Es waren 9 Defensive letztendlich, oder?
Ja, es war sehr defensiv eingestellt. Das ändert aber nichts daran, dass dann der ein oder andere Spieler auf dem Platz Fehler macht. Mir fällt Weigel ein vor einem Gegentor, der den Ball irgendwie vertändelt und dann... Ich glaube, es war Kabak, der aus der Ferne dann getroffen hat in dieser Szene. Am Ende genauso, wie gesagt, ich bin immer noch fassungslos, wie frei da in der Nachspielzeit 2 Hoffenheimer stehen können, wenn man dermaßen defensiv steht. Und ich glaube, es standen 3 Leute gegen den Passgeber, ich glaube, Bebou war es. Und der Ball geht trotzdem durch und 2 Hoffenheimer können sich aussuchen, nimmst du ihn und... Dann schießt er am Ende wieder bedroppelte Verlierer da, weil wir es einfach nicht gebacken bekommen, einfach mal sauber zu verteidigen. Ich meine, das hat davor schon nicht funktioniert, keine Frage. Aber dass man halt leider nicht mal schafft, 2-3 Minuten so ein 3-3 zu verteidigen, ist das wirklich ein absolutes Armutszeugnis für diese Defensive. Und ich nehme was vorweg, was jetzt auch auf der MV thematisiert wurde, aber zu sagen, dass das halt mit einem neuen Spieler oder wem auch immer besser werden würde, ich habe da eigentlich wirklich erhebliche Zweifel, dass das eine rein personelle Geschichte ist.
Und das einzig Gute an diesem Samstagnachmittag war das Ergebnis aus der Domstadt, die dann doch etwas überraschende Niederlage des FC Köln gegen Darmstadt, das 0-2, sorgt zumindest dafür, dass der direkte Abstieg de facto ausgeschlossen ist bei jetzt 9 Punkten Vorsprung und noch 12, die offen sind in den letzten 4 Spielen. Dementsprechend, das war positiv. Und Fabian, der erkrankt fehlt hier in der heutigen Aufnahme, der hat uns aber mitgegeben, dass seine Gefühlslage so ein bisschen ganz nüchtern betrachtet war. Ja, also ein Punktgewinn, ein eigener Punktgewinn in Hoffenheim wäre fast schlechter gewesen, wenn gleichzeitig Bochum und Köln gewonnen hätten. Kann man ja so sehen. Das wäre dann die einzig positive Lesart des Samstagnachmittages.
Ja, im Endeffekt sind wir abhängig von dem, was unsere Konkurrenten da unten im Tabellenkeller machen. Schlimm genug. Also ich möchte eigentlich nicht eine Saison bestreiten und sie irgendwie schönreden, nur weil da andere Mannschaften sowas von underperformen und wir halt eigentlich Punkte einfahren wie ein absoluter Abschiedskandidat. Also im normalen Fall wären wir wahrscheinlich viel weiter unten in der Tabelle. Nur sind die anderen Mannschaften noch mal schwächer. Köln mit den ganzen Problemen, Transfersperre, finanzielle Probleme, Verletzungen. Wenn man das mal vergleicht mit unseren Möglichkeiten, mit unseren personellen Kräften, die wir auf dem Platz haben und ja eigentlich mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir jetzt auch auf der MV ja erfahren haben, da sind wir ja eigentlich Welten zwischen diesen beiden, also zwischen vor allem zwischen Köln und Gladbach sind einfach Welten. Und trotzdem, ja, gefühlt sind wir nur so ein Millimeter sportlich vor diesen Kölnern. Und das ist eigentlich etwas, wo man sich überhaupt nicht mit brüsten kann. Das ist auch überhaupt keine schöne Situation. Und ich hoffe, dass das für das Spiel gegen Union alle begreifen, dass es da um verdammt viel geht. Wir haben ja ganz viel geschrieben im Vorlauf zu dieser Aufnahme und Szenarien ausgedacht, was passieren könnte. Und ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ein Unentschieden oder ein Sieg schon fast... auch vor allem mit einer Niederlage von Bochum, fast schon für uns der sichere Klassenerhalt sind. Wenn man so ein bisschen die Analysedaten von Opta sich anguckt, da steht auch so 1% Platz 16 drin. Ich meine, dieses nächste Spiel wird einfach verdammt wichtig und wir müssen das auf jeden Fall irgendwie ziehen. Ein Unentschieden, 3 Punkte irgendwie, und es darf auf gar keinen Fall verloren werden, weil dann, glaube ich, wird es nochmal richtig kritisch in den letzten 3 Spielen.
Und du sprichst die Szenarien an, wir können sie jetzt mal explizit durchgehen. Erstmal der Blick auf die Tabelle. Also Borussia hat den 11. Platz abgegeben an Werder Bremen, das überraschend gegen Stuttgart gewinnen konnte. Dadurch ist Werder raus und die Abstiegszone beginnt tatsächlich bei Borussia ab Platz 12. Wir haben 31 Punkte, das mit Abstand beste Torverhältnis der Keller-Teams. 4 Punkte allerdings beträgt der Vorsprung nur noch auf Rang 16. Das Restprogramm von uns, Union zu Hause, Bremen auswärts, Frankfurt zu Hause, Stuttgart auswärts. Wolfsburg ist punktgleich mit uns, 31 Punkte, hat unter anderem noch ein Heimspiel gegen Darmstadt und ein Heimspiel, sehr interessant, möglicherweise am letzten Spieltag gegen Mainz. Aber das Darmstadt-Heimspiel ist im Prinzip der Matchball für Wolfsburg, das, was für uns das Union-Heimspiel jetzt am kommenden Wochenende ist. Union wiederum steht bei 29 Punkten, irgendwie heimlich still und leise, jetzt doch wieder zurück, so richtig in den tiefen Abstiegskampf gezogen worden. hat jetzt sehr brisante Spiele, möchte ich es mal sagen, denn nach dem Spiel bei uns kommt Bochum an die alte Försterei, dann geht es nach Köln, die womöglich oder vielleicht dann auch noch eine Chance haben, zumindest auf Rang 16 zum Zeitpunkt des Spiels gegen Union, und am letzten Spieltag wartet dann Freiburg in der alten Försterei. Also für Union sind das sicherlich machbare Spiele, aber auch Gegner, für die es um was geht noch in den jeweiligen Partien. Mainz wiederum jetzt erstmals seit Monaten nicht mehr in der Abstiegszone, sondern ist 15. durch den Punkt in Freiburg und ist natürlich mit Abstand das stärkste, das formstärkste Team in der Kellerzone der Fußball-Bundesliga. Es gibt jetzt ein Heimspiel gegen Köln, das gibt es am Sonntag nach unserem Spiel. Danach Heidenheim auswärts, Dortmund zu Hause, Wolfsburg auswärts, finde ich, ist ein machbares Programm, gerade mit Blick auf die Gegner. Abseits von Köln könnte es da für Mannschaften auch um nicht mehr so viel gehen, gerade weil Dortmund ja sehr wahrscheinlich auch als Fünfter den Champions-League-Platz sicher hätte. Bochum ist so ziemlich das Gegenstück zu Mainz, denn da geht der Trend in den letzten Monaten deutlich nach unten. Jetzt mit dem neuen Trainer, ein Punkt aus zwei Spielen, nicht so gut gelaufen, kein guter Beginn. Es wartet Hoffenheim zu Hause, dann Union auswärts, Leverkusen zu Hause und Bremen auswärts. Und dann haben wir noch Köln, über die wir zumindest kurz nochmal reden wollen. Mainz auswärts, Freiburg zu Hause, Union zu Hause, Heidenheim auswärts. Die brauchen schon mindestens 10 Punkte, wenn wir alle Spiele verlieren, um uns noch zu überholen. Also die könnten wir eigentlich vorsichtig rausrechnen. Darmstadt sowieso, die sind weg und zumindest für uns kein Thema mehr. Jetzt gehen wir mal die Szenarien durch. Wenn wir gegen Union gewinnen, du hast es gesagt, dann ist das fast schon der Klassenerhalt, gerade wenn Bochum verlieren sollte. Selbst wenn Bochum am Freitag gegen Hoffenheim aber gewinnt, würde der Vorsprung auf Platz 16 mindestens 5 Punkte betragen. 3 Spieltage vor Schluss sollten wir Union schlagen. Auch dann, wenn Bochum gewinnt und auch wenn Mainz gegen Köln gewinnt, dann hätten die 30 Punkte und der neue 16. wäre dann tatsächlich Union Berlin, Jonas.
Genau. Ich hoffe, du kannst mir jetzt noch mehr von diesen Szenarien sagen. Ich bin jetzt gerade nicht so 100% drin. Übernimm du gerne nochmal weiter.
Genau, also ich bin jetzt nochmal dieses Szenario weitergegangen. Also wir gehen immer vom schlechtesten Fall aus, im Sinne, dass die Parallelspiele, die für uns relevant sind, für uns negativ ausfallen. Aber bei einem eigenen Sieg gegen Union mindestens 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16 nach dem 31. Spieltag und mindestens 4 Punkte Vorsprung nach dem Bremen-Auswärtsspiel am 32. Spieltag, liegt nämlich daran, dass Union und Bochum sich im direkten Duell messen am 32. Spieltag. Das heißt, im Falle eines Sieges gegen Union hätten wir mindestens 4 Punkte Vorsprung vor unserem letzten Heimspiel gegen Frankfurt. Und das zeigt, wie wichtig ein Sieg jetzt gegen Union wäre. Wenn wir unentschieden spielen, hätten wir mindestens 2 Punkte Vorsprung auf Union. Die haben wir jetzt aktuell auch noch. Union könnte aber auch im Falle eines Unentschiedens, wenn Bochum und Mainz gewinnen, trotzdem nur noch punktgleich mit der Abstiegszone sein. Nach diesem Spieltag für uns heißt das aber, wir hätten definitiv 2 Punkte mindestens Vorsprung auf die Abstiegszone, wenn wir unentschieden spielen. Und wenn danach Union und Bochum sich unentschieden trennen, wäre es selbst bei einer eigenen Niederlage in Bremen immer noch mindestens 1 Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Also dementsprechend, wir können, wenn wir nicht verlieren, zumindest vor unserem letzten Heimspiel nicht auf Rang 16 rutschen. Das kann aber passieren, wenn wir gegen Union verlieren sollten. Gewinnen dann Mainz und Bochum ihre Spiele an dem folgenden Spieltag, wird es richtig knifflig. Der Vorsprung tatsächlich würde dann auf 1 Punkt schrumpfen und mit dem Szenario dann nach Bremen zu reisen, das möchte ich uns allen ersparen.
Ja, deswegen bleibe ich bei dem Fazit, was ich gerade eben schon gezogen habe, nämlich, dass wir gegen Union Berlin unbedingt gewinnen sollten. Ein Unentschieden wäre okay, aber man sollte tunlichst schauen, dass man diese 3 Punkte im Borussia Park einfährt, damit man möglichst...
Aber wir können jetzt die Ansprüche auch nicht so weit runterschrauben, dass wirklich ein Unentschieden okay wäre in dieser Situation, oder?
Na, ich sag ja, es wäre okay, ne, wenn ich jetzt überlege, wie wir zuletzt gespielt haben, aber natürlich möchte ich, dass wir das gewinnen, damit alle Zweifel einfach vom Tisch sind und wir... ja, im Endeffekt wurde es ja auch so angekündigt, man möchte jetzt alles in dieses Spiel werfen. Ich hoffe, das macht die Mannschaft auch. Wenn wir das gewinnen, dann ist es erstmal was ruhiger. Alle anderen Szenarien würden dazu führen, dass es wieder unruhiger werden würde, was Ich weiß nicht, ob das eine Mannschaft, insbesondere für Borussia, so gut ist, so kurz vor Ende einer Saison derart in einen Abschiedskampf zu geraten, dass man auch gar nicht so wirklich vom Kopf her da drin ist. Ja, und dann sind die nächsten Aufgaben ja auch nicht unbedingt einfacher. Also Frankfurt, Bremen, Stuttgart. Also auch wenn wir im Hinspiel gegen Stuttgart gewonnen haben, möchte ich jetzt mal nicht drauf verwetten, dass wir da zum Beispiel 3 Punkte holen. Gegen Frankfurt ist es auch nicht so ein Ding, wo ich sage, da kannst du sicher von ausgehen, dass wir da nochmal gewinnen. Und Bremen auswärts, gut, da haben wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht vor einiger Zeit. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir da jetzt unbedingt von einem Punkt oder von einem Sieg reden dürfen, so völlig selbstbewusst. Insofern bleibt es dabei, ja klar, diese 3 Punkte brauchen wir gegen Union. In Unentschieden wäre, wie gesagt, wäre jetzt okay, aber es würde halt mich jetzt nicht beruhigen. Insofern sollte alles darauf gesetzt werden, dieses Spiel im Borussia Park am Sonntag 15:30 zu gewinnen.
Ich sag mal so, bei dem Unentschieden-Szenario wäre man natürlich dann nicht auf der sicheren Seite, aber zumindest könnte man milde, halbwegs milde gestimmt sein, wenn zuvor am Freitag Bochum nicht gegen Hoffenheim gewinnen sollte. Ne? Also dieses Spiel hat schon eine enorme Bedeutung für uns. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir dann zumindest am Sonntag vor Mainz spielen, damit man da irgendwie nicht noch den zusätzlichen Druck verspürt, weil das damit scheint die Mannschaft ja irgendwie in den letzten Jahren nicht gut umgehen zu können. Dementsprechend, ja, wir schauen mal auf den Sonntag 15:30 gegen Union. Da gab es ja auch erst einen Sieg überhaupt in Pflichtspielen in der gesamten Pflichtspielgeschichte. Das war das Corona-Spiel, wo Mamadou Doucouré dann noch für eine Minute auf den Platz eingewechselt wurde. Das 4:1 2021, seitdem nur Niederlagen und ein Unentschieden in der alten Försterei. Julian Weigel gesperrt mit der 10. Gelben. Maxi Wöber mit einem kleinen Muskelfaserriss, da gibt es noch eine Mini-Hoffnung, sieht aber nicht danach aus, als wäre er dabei. Kone wahrscheinlich zumindest wieder auf der Bank. Und ansonsten, dadurch, dass Weigel fehlt, Wöber fehlt, Kone fehlt, dadurch muss Seoane wieder in der Defensive deutlich umstellen. Und die Rheinische Post hat jetzt berichtet vom Training, dass offenbar Fabio Chirodia tatsächlich ein Kandidat für die Startelf ist, wenn Skelly nicht nach innen rückt.
Im Endeffekt ist man ja gezwungen, was zu ändern. Im Endeffekt ist es mir auch fast schon egal, wer da auf dem Platz steht. Ich möchte eigentlich nur, dass diese Jungs, die dann spielen, dieses Spiel ziehen und überzeugend sind. Freut mich auch, dass Reitz dann vermutlich auch wieder in der Startelf stehen wird, aufgrund der ganzen personellen Konstellation. Ja, man muss es einfach ziehen. Mir ist echt wirklich fast egal, also wer da auf dem Platz steht.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das auf unser Spiel auswirken wird, dass Julian Weigel fehlt. Weil ganz ehrlich, dieses Szenario, dass Weigel mal nicht dabei ist, ich hätte es mir schon aus leistungstechnischen Gründen in der jüngeren Vergangenheit mal gewünscht. Ich bin ähnlich wie zumindest auch Fabian der Meinung, dass er einfach nicht in unser Spiel passt, dass sein Spiel generell in den Anforderungen des Fußballs aktuell, wie er in der Bundesliga gespielt wird, kaum gerecht wird. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie Borussia das lösen wird. Vielleicht ist das dann auch mal ein Modell für die Zukunft. Aber an der Personalie Julian Weigel kann man auch so viele Fehlentwicklungen unseres Vereins einfach wunderbar illustrieren, weil er natürlich unter ganz anderen Bedingungen, Umständen geholt wurde. Er war der Farke-Spieler und jetzt haben wir einen ganz anderen Ansatz. Und er kommt da gar nicht mehr zur Geltung, aber es wurden ja dann auch 7,5 Millionen investiert und er ist Kapitän und ist sicherlich ein guter Typ und so, aber es passt irgendwie alles nicht, es knarzt an allen Ecken und Enden und damit wären wir jetzt auch bei unserem Hauptthema der heutigen Folge, nämlich die Mitgliederversammlung. Da hat auch einiges geknarzt, um es so zu formulieren, Jonas. Fang erstmal an, du warst unser Mann vor Ort.
Ja, also tatsächlich, ich war vor Ort, ich war bis zum Schluss vor Ort, habe mir alles angehört, haben das eigentlich auch alles sehr in Ruhe angesehen, weil ich auch eigentlich nicht viel erwartet habe. Im Endeffekt gab es auch nur ein großes Highlight bei der ganzen Mitgliederversammlung, nämlich die Geschichte um Peppo Hülsen. Um das vielleicht nochmal aufzurollen, ich glaube, es waren mehr da als sonst, also knapp 2000 waren direkt vor Ort. Habe jetzt keine genaue Zahl gelesen, aber so ein Dreh wird es gewesen sein, weil ich das von den abgegebenen Stimmen her so herleiten kann. Was natürlich vorher ein Ärgernis war, wieso auch nur 2000 da waren, ist die Geschichte, dass natürlich das Ganze auf den Montag gelegt wurde, dass das für viele Fans, die von weit anreisen müssen, die zwar, die wahrscheinlich auch bei so einer späten Stunde, das ging ja fast bis 23 Uhr, die Mitgliederversammlung, hätten einen Urlaubstag nehmen müssen, um sich diese Veranstaltung halt dann wirklich live anzusehen und dann auch da mitstimmen zu können. Dieses Ärgernis wurde auch dann von einem Fan angesprochen. Die Begründung, ehrlicherweise, der konnte ich nicht so wirklich folgen. Klar, es gibt immer Gründe. Man hat die Mannschaft vorgeschoben. Gut, die Mannschaft hätte auch wegbleiben können. Also muss man es einfach mal sagen. Die war auch in den letzten Jahren nicht da. Ich weiß nicht, wieso da jetzt so ein Grund angeführt wird. Finde ich jetzt erstmal fragwürdig. Die Geschichte mit ja Terminen, das muss in dem Quartal stattfinden, Auswärtsspiel, Heimspiel, Aufbau, Abbau und so weiter. Okay, kann alles sein. Man kann es dennoch ja irgendwie setzen, dass es ja vielleicht für viele, viele andere Mitglieder einfach möglich ist, wenn man die Satzung vielleicht auch mal einfach anpasst, wäre vielleicht auch mal eine Idee, dass das vielleicht möglich ist, dass man das so setzt, dass zum Beispiel eine Länderspielpause reinfällt und man da dann das Ganze machen kann. Genau, und der letzte, vielleicht das letzte Argument, was ich ein bisschen absurd fand, insbesondere Grüße an Hanna Gobrecht, die den Live-Ticker ja gemacht hat, dass man so ein bisschen Sorge hat, wenn man das alles hybrid macht in so einem Stream, dass es dann im Endeffekt ja ganz andere Leute sehen könnten und dass es total in einer privaten Atmosphäre ist, hier unter uns, während halt irgendwelche Leute das halt noch mit dem Handy filmen, theoretisch in der Lage sind, das zu streamen, was da passiert auf der Mitgliederversammlung, nämlich einfach das Handy nehmen, Twitch, TikTok Live, was es alles gibt, man kann es theoretisch ja eigentlich in die Welt hinaus streamen, aber es funktioniert nicht, weil es wäre ja theoretisch möglich, dass irgendwer diese kritischen Aussagen hört, wovon ich jetzt wirklich nicht viele gehört habe, ehrlicherweise, dass die in die Welt hinausgesendet werden und sich alle anderen halt ein Bild davon machen können. Ich fand die Begründung wirklich sehr schwach und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man es nicht irgendwie möglich macht, in irgendeinem Registrierungsverfahren oder eine Satzungsänderung, dass man, wenn man sich so stolz damit präsentiert, so viele Mitglieder in diesem Verein zu haben, dass man es nicht hinbekommt, diese Mitglieder auch wirklich teilhaben zu lassen.
Ich fand die Aussage von Stefan Schippers, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das war fast die traurigste Aussage dieser Veranstaltung. Gerade dieser Punkt, wir wissen dann nicht, wer zuschaut, wenn man einen Stream anbietet. Man hätte 100.000 Mitglieder und entscheidet sich Jahr für Jahr dafür, dass wir hier bleiben und unter uns reden. Das ist der Beweis der schier endlosen und nicht angemessenen Provinzialität, die Borussia Mönchengladbach in seinen Gremien vor sich herträgt. Die Aussage ist einfach unfassbar entlarvend. Also wenn man Angst davor hat, nichts anderes ist es ja, dass das Gesagte, das Geschehene einem zumindest angemessenen Kreis an Menschen zur Verfügung gestellt wird, dann finde ich das unfassbar traurig. Es gäbe ja sicherlich auch ein Modell, wo man zumindest nur mit einem Passwort dann reinkommt. Ein Passwort, das nur Mitglieder haben. Dass man es nur über sein Benutzerkonto bei Borussia.de irgendwie schauen kann. Was auch immer.
Also ich möchte ja niemanden verteidigen. Ne? Also es liegt gar nicht in meiner... Ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, da jetzt irgendwen zu verteidigen. Aber im Endeffekt spricht das dafür, dass man mit diesen neuen Medien bei Borussia noch nicht so viel zu tun hat. Andererseits... Wie gesagt, ich finde, da ist nichts gefallen an kritischen Worten von den entsprechenden Persönlichkeiten, wo ich sagen würde, wäre gefährlich, wenn das irgendwo per Video zu sehen ist, dass irgendein Medium das aufnehmen könnte, weiterverbreiten. Das ist ja halt einfach nicht der Fall. Also ich weiß nicht genau, was man da für eine Sorge hat, was dann die Welt hinaus posaunt wird. Ich kann es insofern nur so deswegen verteidigen, dass ich denke, okay, die sind vielleicht ein bisschen andere Generation. Aber auch dann, naja, man muss ja wissen, was man da erzählt. Und im Endeffekt sehe ich da nichts, was man die Welt hinaus posaunt, was jetzt nicht unbedingt der Durchschnittsfan hören dürfte oder irgendeiner von anderen Vereinen, weil so wirklich viele Überraschungen gab es halt nicht auf dieser Mitgliederversammlung.
Das ist ja das Schlimme. Ich finde, ehrlich gesagt, dass genau dieser Punkt das Ganze noch dramatischer macht. Man muss davon ausgehen, dass es wieder mal eine Veranstaltung nach Vorschrift wird, wo jetzt die großen Revolutionen, Palastrevolutionen etc. ausbleiben, was von vornherein auch nie geplant war und das haben wir auch nicht erlebt. Der einzige Knaller in Anführungsstrichen war dann tatsächlich die Nichtwahl von zwei Aufsichtsratskandidaten oder von drei im ersten Wahlgang. Und dass jemand da jetzt reingekommen ist, der gar nicht durch den Wahlausschuss gekommen ist. Aber auch das war antizipierbar und trotzdem, selbst dieses Fünkchen Demokratie, was hier gelebt wurde, ist schon zu viel für die Vereinsführung. Und wenn man dann aus einer anderen Generation stammt, wo dann gerade so in der Vereinsmeierei halt anders umgegangen wurde, alles fein, ne? Und das ist auch ein, es ist auch sogar ein Argument, lasse ich gelten, aber dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich diesen Verein verdammt nochmal ein bisschen den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts in solchen Bereichen auch anpasse.
So ist es. Im Endeffekt, man hatte auch sowieso ohnehin bei der ganzen Mitgliederversammlung das Gefühl von vielen, die da gesprochen haben, dass das alles ein bisschen eingerostet und altbacken ist. Vielleicht noch ein bisschen weiterzuleiten. Wir gehen das ja sowieso chronologisch so ein bisschen durch, wie die Mitgliederversammlung abgelaufen ist. Man hat schon an der Art gemerkt, also Rainer Bonhoff hat dann in die Veranstaltung eingeleitet, hat die Mitglieder begrüßt. Hier, hey, ich bin's, der Neue. Gut, Witze kann man machen, das ist alles lustig. Aber er ist immer so ein bisschen zwischen Ironie und Witz und ja, genervt, halt ein bisschen hin und her gependelt und hat dann vielleicht manchmal so ein bisschen diese Würde dessen, was man als Vereinspräsident auf einer Mitgliederversammlung halt einhalten sollte, nicht so ganz getroffen. Man muss dazu sagen, persönlich, so wie ich ihn immer kennengelernt habe, er wird sich jetzt nicht an mich erinnern, aber ich habe ihn schon ein paar Mal kennengelernt, finde ich ihn als super, ist er ein super Typ, aber auf dem Podium fand ich ihn jetzt nicht immer wirklich angenehm, in dem Sinne, dass manche Takes so ein bisschen unangenehm waren einfach. Ja, vielleicht ist es auch einfach weil es seine erste Mitgliederversammlung ist als Präsident. Gut, das lebt sich vielleicht noch alles ein, aber es war schon ein bisschen drüber an manchen Stellen, muss man einfach dazu sagen.
Also leichter Fremdschamfaktor. Ich denke, du meinst zumindest oder zum Beispiel diese Bezeichnung gegenüber Hannelore Kraft, die als Borussenbraut bezeichnet hat. Ich meine, die Geschichte, die habe ich jetzt auch schon 2, 3, 4 Mal gehört und gelesen, dass sie ihm damals und nicht ihrem Mann, also Hannelore Kraft in Bochum, beim Abpfiff um den Hals gefallen sei. Und ich finde jetzt viel weniger schlimm diese ja etwas joviale Aussage. Also da kann ich irgendwie relativ gut drüber hinwegsehen und Hannelore Kraft wird sich da jetzt auch nicht negativ von getroffen fühlen und wird es eher als Kompliment nehmen, denke ich mal. Ne? Aber ja, ein bisschen Fremdschamfaktor, alles schön und gut, aber das scheint ja irgendwie so das einzige, das erste Argument zu sein, was Rainer Bonhoff einfällt, wenn es darum geht, zu erklären, warum Hannelore Kraft in seinem Präsidium ist. Und das finde ich dann wieder so typisch Borussia 2024. Das ist so eine vorgetragene Inhaltslosigkeit. Es wird immer mit so weichen, viel zu weichen Faktoren argumentiert. Da geht es immer um Tradition und ich habe eine Dauerkarte in Block XY und ich bin schon seit Ewigkeiten Borusse und das qualifiziert mich jetzt, um in einem Gremium zu sitzen. Finde ich ein bisschen dünn und in Bezug auf Hannelore Kraft fiel es halt sehr deutlich auf.
Ja, also die Geschichte, die du da gerade nochmal rezitiert hast, die habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Man muss dazu aber sagen, sie kam nicht nur da, auch in einer anderen Szene wurde sie auch mal von irgendeinem Fan, meine ich, erwähnt, kam sie sehr sympathisch rüber. Insofern Lebenstraum erfüllt, alles schön und gut, hat sich sehr gut vorgestellt, hat einen guten Eindruck gemacht. An der Stelle kann ich jetzt nicht viel sagen, ich habe auch nicht viel von ihr gehört, aber es war okay und entsprechend dessen, was sie halt da bei der Mitgliederversammlung halt gesagt hat, war es ja absolut im Rahmen. Bei Roger Brandt, gut, der wurde ein bisschen ähnlich eingeführt von Rainer Bonhoff, nach dem Motto, er hat ihn angerufen, er hat abgehoben, ja, willst du das machen? Ja, klar, mache ich. So ungefähr lief das ab, wie er ihn dann auf die Bühne gebeten hat, auch runtergerattert hat Borussia durch und durch, Dauerkartenbesitzer und so weiter. Also es wird uns noch in der ganzen Versammlung noch begleiten, genau diese Art von Tenor, wenn es darum geht, zu zeigen, dass man doch ja ein echter Borussia-Fan ist.
Ich persönlich finde das auch alles gar nicht unsympathisch und ich habe auch gar nichts gegen Hannelore Kraft oder gegen Roger Brandt oder gegen Rainer Bonhoff. Ich verstehe aber auch manchmal nicht, warum diese Gewichtung so sehr ins Emotionale begründen geht. Weil das ist schon alles sehr, sehr durchschaubar und ich bin mir auch sicher, dass Hannelore Kraft andere Skills hat, die sie dazu befähigen, in diesem Gremium jetzt zu sitzen. Aber warum man die so hinten rüberfallen lässt oder so nachrangig betrachtet, verstehe ich halt einfach nicht, ne? Um so zu formulieren. Ist jetzt gar nichts gegen die Besetzung des Präsidiums, was wir jetzt unter Rainer Bonhoff haben. Dann wurde es allerdings zum ersten Mal spannend, muss man sagen. Geht so ein bisschen unter dieser Antrag, der dann sehr frühzeitig in der MV besprochen wurde.
Also ich war selbst überrascht. Ich habe jetzt kurzfristig davon erfahren, über diverse Kanäle, dass es diesen Antrag geben soll. Und der wurde dann auch von Bonhoff erklärt, wurde tatsächlich vorgezogen. Also es war gar nicht geplant eigentlich von dem ganzen Ablauf der Veranstaltung, dass das so stattfinden soll. Aber man hat es gemacht, wieso auch immer, man hat es gemacht. Und zwar haben zwei der Bewerber für den Aufsichtsrat, Reiners und Weigand, einen Antrag angereicht, weil, und so würde ich sagen, hat zumindest ist Reiners erklärt, dass er da eine klar leichte positive Betroffenheit hat. Er aber auch begründet hat, dass er sich mehr Transparenz wünscht vom Ehrenrat, wie er dieses Auswahlverfahren halt macht, und hat deswegen die Mitgliederversammlung aufgefordert, dass alle Bewerber, die halt zu diesem Gespräch mit dem Ehrenrat, es gibt halt so Interviews, die vorher geführt werden und Gespräche, um zu schauen, ob das die passenden Kandidaten sind. Und es war halt der Wunsch, dass dann halt alle von diesen Bewerbern quasi zur Wahl zugelassen werden, die dann später im Verlauf der Mitgliederversammlung stattfinden sollte. Jetzt muss man dazu sagen, das lief dann so ein richtig schönes Wortgefecht zwischen Bonhoff, zwischen Reiners. Dann kam wieder mal ein Kommentar von Bonhoff zurück, nach dem Motto hier, Harvey, man scheint sich da anscheinend zu kennen, musst du noch polemisch werden, weil er von Respekt...
Man kennt sich natürlich, er war ja Oberbürgermeister von Mönchengladbach, ne?
Genau, also das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Also er ist stadtbekannt, man kennt ihn, ich kenne ihn auch. Er ist, glaube ich, auch ehemaliger Redakteur der Rheinischen Post gewesen zum Beispiel. Ist auch ganz gut so im Sportbereich vernetzt und so weiter und so fort. Ja, da gab es so ein leichtes Wortgefecht. Und man hatte so den Eindruck, Borussia hat nicht so wirklich Lust, darüber abzustimmen, aber man macht es mal so nach dem Motto, ja, wir sind ja demokratisch, wir sind Borussia, wir sind ein Mitgliedsverein, lass das mal machen. Das wirkte so ein bisschen arrogant, muss ich dazu sagen, also nach dem Motto, das wird sowieso nicht durchgehen, macht mal und so weiter, aber auf den Punkt gebracht, also es wurde nicht durchgewunken, um es vielleicht nochmal ganz chronologisch dann aufzubauen, man hat tatsächlich zwei Durchgänge benötigt zur Wahl, weil, als dann schon ursprünglich gewählt wurde, sich dann nochmal jemand gemeldet hat. Ich kann den Namen jetzt leider nicht richtig aussprechen. Das heißt, mir ist er entfallen.
Yannis Duvatsidis.
Yannis Duvatsidis hatte sich gemeldet und dann auch nochmal kommentiert.
Ganz kurz, das ist auch einer derjenigen, die kandidiert haben für den Aufsichtsrat, die sich auch diesem strukturellen Interview gestellt haben vom Ehrenrat, der ja als Wahlausschuss fungiert. Er wurde nicht weitergelassen, also er wurde nicht zur Wahl zugelassen, und er ist derjenige, der sich öffentlich jetzt auch mehrfach erklärt hat und gesagt hat, dieses Verfahren war gut. Also der anderer Meinung ist als die Antragsteller Michael Weigand und Hans-Wilhelm Reiners.
Das muss man jetzt mal im Hinterkopf behalten. Dann kam dieser Kommentar und ja, auch Stegemann hat sich dann irgendwie eingemischt in die ganze Thematik, weil ich es auch nicht so ganz wirklich verstanden habe, wieso er sich da nochmal äußert, dass der Ehrenrat halt seine Aufgabe gewissenhaft wahrnimmt. Muss ich mir so vorstellen, als dann Reiners wirklich seinen Antrag vorgestellt hat, hat auch der Ehrenrat alles erklärt, wie sie vorgegangen sind und so weiter. Laum hatte auch total emotionalisiert reagiert, dass sie total einen guten Prozess gemacht haben und da das Auswahlverfahren absolut in Ordnung ablief und so weiter. Und man hat so ein bisschen erklärt, was denn die Faktoren sind, wie man die Auswahl trifft, nämlich dass halt Persönlichkeit, Netzwerk und Know-how ausschlaggebend sind. Und so hat sich dann alles durcheinander gemischt. Jeder hat irgendwo einen Kommentar abgegeben. Eigentlich lief schon das Wahlverfahren, das erste. Und dann, ja, hieß es dann, okay, wir müssen das halt nochmal machen, weil noch halt Stimmen dazwischen kamen und man halt eine gewisse Einflussnahme wahrscheinlich oder falsche Einflussnahme damit gesehen hat, hat man das Ganze nochmal abstimmen lassen. Und wie gesagt, dann kam es zum Ergebnis, dass das halt abgelehnt wurde von den anwesenden Mitgliedern. Und somit konnte der ganze die ganze Mitgliederversammlung eigentlich wie geplant ablaufen. Eine Stunde hat das ganze Prozedere gedauert, muss man dann auch mal dazu sagen, bis wir dann wirklich zum allerersten Bericht kamen.
Also sehr viel Vorgeplänkel, aber natürlich etwas, über das es sich auch zu diskutieren lohnt. Darf ich fragen, wie du bei dem Antrag von Reiners und Weigand abgestimmt hast?
Da habe ich auf jeden Fall für Ja gestimmt. Einfach aus dem Grund, ich begründe es jetzt auch gerne, weil ich, das habe ich auch hier öfters argumentiert, dass ich mir ja mehr Transparenz wünsche. Und zumindest hat mir die Mitgliederversammlung am Ende ja recht gegeben mit der Aufsichtsratwahl, aber ich wünsche mir eigentlich mehr Transparenz und ich glaube, das ist auch irgendwie nicht beim Ehrenrat angekommen, dass das vielleicht so einer der Kernkritikpunkte war. Also sie fühlten sich sehr angegriffen, dass man sie quasi in Frage stellt, ob der Auswahlprozess so richtig ablief und so weiter. Aber eigentlich hatte ich so verstanden, zumindest Reiners habe ich so verstanden, dass ihm da mehr so um die Sache Transparenz geht, weil er nicht verstanden hat, wieso er ausgerechnet abgelehnt wurde. Und aus den Informationen, die wir aus dem Hintergrund haben, kann ich das zumindest bei ihm persönlich nachvollziehen, wie er zu diesem Schritt gekommen ist, dass er genau das oder diesen Antrag halt eingereicht hat. Und deswegen habe ich in diesem Fall auch für Ja gestimmt, dass man das zulassen sollte.
Aber 57%, glaube ich, waren es ungefähr, die mit Nein gestimmt haben und dementsprechend wurde der Antrag abgelehnt und dann waren die Personalien Weigand und Reiners auch endgültig raus aus der ganzen Geschichte. Es ging dann weiter mit dem Jahresbericht des neuen Präsidenten von Rainer Bonhoff und da wurde erstmal zunächst auch Reuter als neuer Hauptsponsor nochmal im Rahmen der MV auch vorgestellt und es wurde ein Werbeclip gezeigt, der nicht bei allen so gut ankam, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie hat es dir gefallen?
Er hat auf jeden Fall für Lacher gesorgt. Ich fand ihn aber unfassbar unangenehm. Gar keinen Front irgendwie Richtung Reuter. Aber dieser Clip war so unglücklich zusammengeschnitten, dass es leider ein bisschen so wirkte, dass Teile, ich weiß nicht, ob es jetzt Geschäftsführung war, nur den einen Job haben, nämlich, dass sie der Mann von der jeweiligen Frau, die vorher im Vorherschnitt war, sind, während die Frau vorher noch erzählt hat, was für Aufgaben sie im Unternehmen übernimmt. Das war so unglücklich geschnitten, dass quasi der Mann sich nur dadurch qualifizierte, dass er der Ehemann der Frau ist. Und das hat halt zu entsprechenden Lachern geführt, weil das zweimal vorkam, bei zwei Frauen und dann jeweils den Ehemännern. Ja, fand ich es ein bisschen unangenehm, das so zu schneiden, hat für Lacher gesorgt, hätte man vielleicht besser machen können. Ja, aber es passt irgendwie in den ganzen Rahmen dieser ganzen Veranstaltung, dass man da so ein bisschen über sich selbst lacht. Und also im Endeffekt wurde dann gut übergeleitet mit der Feier, die dann geplant wird, für das 125-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr. Man soll sich da das Wochenende zwischen dem 1. und 3. August schön im Kalender markieren. Da wird anscheinend irgendwas ganz Großes geplant. Wurde nicht angedeutet, was, aber es wird was geplant.
Und dann ging es weiter mit dem Finanzbericht von Stefan Schippers. Auch das immer so einer der Kernpunkte einer MV. Denn da werden ja letztendlich die nackten Zahlen präsentiert und die lesen sich ja jetzt erstmals nach der Corona-Krise wieder positiv.
War sehr erfreulich. Hat mich auch ehrlicherweise sehr überrascht, dass wir fast 200 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Das ist der zweithöchste der Vereinsgeschichte. Letztlich sind wir dadurch auch wieder positiv. Erstmals hat es wieder seit 2019 mit 4,3 Millionen Euro Gewinn. Wenn man so ein bisschen durchblickt, was an diesem Jahr passiert ist in 2023. Gut, wir haben Bayer verkauft an Burnley. Ebal ist zu Leipzig gegangen. Wir haben Hofmann abgegeben mit der Ausstiegsklausel. Sommer wurde abgegeben an den FC Bayern. Ja, das erklärt vielleicht diese ganze Geschichte mit den hohen Umsätzen, auch den Transfererträgen, die da in der Grafik bzw. in dem Heft, was ich bekommen habe, da dargestellt wurde. Klar ist, wir sind jetzt nicht reich, das wird ja immer wieder angeführt, aber wir sind halt gesund, alles okay. Nur man hatte so ein bisschen das Gefühl, als auch dann später ein Fan nochmal nachfragte, dass wir halt, wieso wir nichts riskieren. Also ich finde die Frage auch völlig berechtigt, wenn man sieht, wie aktuell sportlich es läuft und wie wir finanziell dastehen, eigentlich ja positiv. Sportlich eher negativ, dass man da halt nicht irgendetwas wagt, sondern halt ja so gut wie gar nichts wagt, also zum Beispiel sowas wie Wintertransfers. Da hat man sich so ein bisschen mehr damit gebrüstet, ja, wir haben keinen Investor, wir haben keinen Eigentümer, ja, wir waren ja mal mausetot und deswegen riskieren wir ja nichts. Wir haben ja halt daraus gelernt, aus den Fehlern der Vergangenheit und so weiter und so fort. Das ist ja alles schön und gut. Das waren, das sind immer die Akteure, die damals ja den Verein quasi aufgepäppelt haben, um Schippers, Aretz, Königs und so weiter. Aber man verkennt, glaube ich, da so ein bisschen aus dieser Antwort heraus, in welcher Situation hat Borussia steckt. Und da hätte ich mir dann doch eher dann mal gewünscht zu sagen, okay, ein Zugeständnis, es läuft sportlich gerade nicht so gut, vielleicht sollte man da etwas Risiko gehen. Aber auch das scheint keinen im Verein dazu zu bewegen, darüber mal nachzudenken. Man bleibt bei diesem Mantra, nichts riskieren, Finanzen müssen positiv sein, man wird nicht kreativ, sondern man bleibt dabei, nur das auszugeben, was man auch einnimmt. Und ich finde, der Fan hatte da zumindest recht oder zumindest eine berechtigte Frage gestellt.
Es ist dieses Dogma, was natürlich viele beschäftigt, wenn man so strikt ist und sagt, wir haben keinen Investor, keinen Eigentümer, ist alles richtig, wir müssen das tun, was wir können, mehr geht nicht, es tut mir leid, sinngemäß. So wurde es ja formuliert, so wurde es jedenfalls von der RP dann auch im Ticker übermittelt. Dann ist das natürlich ja so eine vorgetragene Alternativlosigkeit. Ich glaube, der signifikant große Anteil derjenigen, die sich ein anderes Handeln wünschen würden auf dem Transfermarkt, der sagt nicht, hier, wir müssen jetzt Harakiri-Transfers machen, wir müssen jetzt total viel Risiko gehen. Nein, es geht einfach nur darum, so ein wohltemperiertes Risiko einzugehen. Weil es wird ja immer auch so suggeriert, als gäbe es nichts dazwischen, als gäbe es nur zwei Pole, als gäbe es, ja, alle Scheunentore offen finanziell und wir machen jetzt Hertha BSC-like total Risiko und dampfen dann mit Pauken und Trompeten in die zweite Bundesliga runter oder wir machen so, wie der Borussia-Weg finanziell ist. Und das ist mir ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu dünn, auch wieder zu inhaltsschwach einfach, weil es ist doch klar, es gibt auch einen Weg dazwischen.
Also es ist im Endeffekt sehr populistisch, zwischen diesen zwei Extremen nur eine Auswahl zu haben, wenn man eigentlich den Mittelweg finden könnte. Vielleicht noch ein gutes Argument, wenn wir absteigen, dann bringt uns das alles auch nichts. Klar, Schippers hat es auf der Mitgliederversammlung auch erklärt, dass dann die Gehälter halbiert werden und manche Spieler Aufstiegsklauseln haben, dass somit auch wahrscheinlich der Umsatz halbieren würde. Heißt, so etwas ist auch finanziell für Borussia unfassbar schmerzhaft. Man weiß halt, okay, wir können das wahrscheinlich irgendwie auffangen, aber man sollte es doch eigentlich tunlichst vermeiden, auch aus unternehmerischer Sicht. Also ich würde, wenn ich das Risiko sehe, dass man absteigen könnte, gegen das Risiko, ein paar Investitionen zu tätigen, man ist vielleicht dann mal ein Jahr vielleicht bilanziell im Minus, dann würde ich das auch eher in Kauf nehmen, als einen absoluten Katastrophenfall, der dann, ja, wie gesagt, der Abstieg wäre. Also das würde dem Verein ja insgesamt wehtun und es würde die Möglichkeiten ja noch weiter minimieren, die man ohnehin ja aktuell aus sportlicher Sicht hat.
Dann machen wir einen Haken hinter den finanziellen Bericht und kommen jetzt zum Sportbericht von Roland Wirkus, der erstmal mit einem emotionalisierenden Einstieg Nähe erzeugen wollte, um so zu formulieren, oder?
Ja, er hat mich im Endeffekt damit leider nicht abgeholt. Ich meine, der Ärger über das Pokal aus, der ist nachvollziehbar, erklärt aber leider nichts auf einer Sachebene, das man gerne hören wollen würde. Somit hat er so ein bisschen, ja, Fannähe erzeugt, ist okay, hätte aber gern dann mehr Inhalt gehört, weil danach kam halt auch nicht sehr viel mehr, muss man leider dazu sagen.
Also konkret hat er ja gesagt, er habe sich nach dem Pokal aus erlaubt, emotional zu sein, zu hadern, zu fluchen, enttäuscht zu sein. Das nochmal, nur um das konkrete Zitat hier noch nachzuliefern, aber weiter im Text gerne.
Ja, also im Endeffekt hat er danach so ein bisschen, ist er darauf eingegangen, was passiert ist und ist nochmal eingegangen, dass uns Leistungsträger verlassen haben, dass der Auftrag war, den Kader zu verjüngen und eine neue Hierarchie herzustellen, dass wir sportlich stabil sind und vielleicht zur Hierarchie, ich habe mir das nochmal angeguckt, im vergangenen Jahr hat er davon gesprochen, dass von den Führungskräften her Hofmann, Kramer, Neuhaus, Omlin, Weigel geplant waren. Hofmann ist dann danach ja noch gewechselt. Kramer, keine Ahnung, was er diese Saison macht, wahrscheinlich irgendeinen Podcast zu Gast. Neuhaus ist dabei, der aber auch viel zu kämpfen hatte und Omlin, der verletzt war. Ja, also ich war da so ein bisschen als ich schon das gehört habe, Hierarchie aufbauen und herzustellen, das ist ja auch kaum messbar, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es wird immer davon geredet, dass das passiert. Und wenn ich das so ein bisschen jetzt mit den Charakteren, die da genannt wurden im vergangenen Jahr, so abgleiche, und dann auch später noch Itakura angeführt, als Führungsspieler, der irgendwie, glaube ich, gebrochen Englisch, gebrochen Deutsch spricht. Ich frage mich halt, wie er halt andere Spieler führen soll und wieso er da jetzt als Führungsrolle da oder als Führungsspieler da herauskristallisiert wurde in seiner Präsentation. Den Punkt konnte ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, auch insbesondere, weil wir auch nicht wirklich sportlich stabil sind. Außer man sieht jetzt kurz vorm Abstieg sportlich stabil, finde ich jetzt überhaupt nicht. Auch wenn ich sagen muss, im Vergleich zur Vorsaison, dass da ich zumindest eine Mannschaft sehe, die möchte, aber wir sind halt alles andere als sportlich stabil. Und das hat mich jetzt irgendwie so sehr schon gestört, dass das quasi so als er den Auftrag halt genannt hat, da jetzt nicht so wirklich so mehr kam, sondern das vielleicht so ein bisschen selbstkritisch aufzuarbeiten, sondern ja so ins Leere laufen lassen geworden erst einmal. Sodass man erstmal selber drüber nachdenken musste, was hat er da eigentlich gesagt?
Er hat ja viele Dinge gesagt, die gut klingen. Aber, und das ist für mich der entscheidende Punkt deiner Aussage jetzt auch, die inhaltsleer sind. Und da sind wir wieder bei diesem konkreten Thema. Für mich ist das seit 2 Jahren ist diese Ära Virkus mehr oder weniger inhaltsleer und gekennzeichnet von einem Hangeln von Saison zu Saison, von einem Try-and-Error-Prinzip, von einem gut klingenden Borussia-Weg, der nicht mit Leben gefüllt wird. Er ist mir einfach insgesamt zu inhaltsleer und so empfand ich auch die Rede. Also wir hatten ja auch jetzt schon danach Kontakt und ja, es ist schade, ich habe sie nicht live gehört, ich kann sie nicht live hören, aber so liest es sich zumindest, dass es jetzt eben wieder eine Aneinanderreihung von gut klingenden Statements war, ohne wirklich mal einen inhaltlichen Deep Dive zu wagen, den ich aber genau bei einer Mitgliederversammlung, die man ja dann auch nicht seinen 100.000 Mitgliedern bereitstellt, die man sozusagen im intimen Kreis macht, die ich ja mir da eigentlich erwarten würde. Also das wäre angemessen, zumindest da mal deutlicher zu werden, was steckt denn hinter dem Borussia-Weg und wie sieht denn die klare Strategie konkret aus, die man entwickelt habe, um die gemeinsamen Ziele kurz-, mittel- und langfristig zu erreichen. Also das sind alles so, ja, logisch klingende Sätze erstmal, ohne allerdings inhaltlich konkret zu werden.
Ja, man muss dazu sagen, es war nie an irgendeiner Stelle die Rede davon, was man denn für einen Fußball spielen möchte. Das war gar nicht Inhalt des ganzen Berichts. Also es kam nirgendwo.
Ja, man lässt das Thema natürlich aus, weil man das ja auch aktuell, man ist ja meilenweit davon entfernt, irgendeine fußballerische Identität zu haben. Also das muss man ja den Vorgängern von Seoane lassen. Also die standen ja zumindest für einen konkreten Fußball. Seoane ist der Pragmatiker, finde ich auch per se nicht schlecht, aber aktuell auch ein sehr unerfolgreicher Pragmatiker. Ne? Da ist natürlich klar, dass man sowas dann natürlich auslässt und irgendwie so im Nebulösen wabert rhetorisch als Roland Virkus.
Genau, und die Sache ist, und das wird uns in dieser Rede noch begleiten, im Endeffekt, weil er hat ja gerade von der klaren Strategie gesprochen, die ich jetzt auch nicht sehe, dass er eine Hierarchie aufbauen möchte, den Kader verjüngen und so weiter. Das kann auch phasenweise ja auch stimmen und richtig sein. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber er hat danach halt immer nachgelagert, so ungefähr Ausreden dafür gefunden, die er nicht als Ausreden betiteln wollte, wieso dies oder jenes nicht funktioniert hat. Und was halt auffällig war und auch später dann bei einer Aussprache, dass er anführte, dass quasi man immer noch damit zu kämpfen hätte, die Löcher der Vergangenheit zu stopfen. Was halt so ankommt nach dem Motto, ich muss halt immer noch die Scheiße des Vorgängers auslöffeln. Nach insgesamt 2 Jahren im Amt, was ich jetzt auch nicht so, also was mir kein gutes Gefühl einfach gibt. Also wenn der Mann sich da hinstellt, ja, ich habe eine klare Strategie, ich habe sie entwickelt, aber ja, ich kann halt auch nichts machen. Ich habe halt nicht genug finanzielle Mittel, ich muss noch die Fehler des Vorgängers ausbügeln, es waren so viele Spieler verletzt, wir mussten die Schlüsselspieler ersetzen. Ja, wir haben total viele Tore geschossen. Wir haben ja die Offensive ja ersetzen können, aber eine Defensive, da hapert es. Wir haben keine Balance gefunden. Da wird aber auch nicht wirklich erklärt, wieso man diese Balance nicht findet. Man erklärt es dann halt nur so, dass dass man halt Spieler verpflichten möchte, die dieses Problem beheben, wo ich es auch nicht weiß, ist das jetzt wirklich das einzige Mittel, um dieser Sache Herr zu werden? Fand ich jetzt auch ein bisschen dünn, dass man da nicht mehr drauf eingegangen ist. Da hat er auch später noch einen Slapstick, auf den wir ja noch kommen werden, vermutlich. Und dass er so ein Argument gebracht hat, ja, mit 2, 3 Siegen mehr, da wäre die Situation ja noch völlig anders. Diesen Take hat er, glaube ich, bei seiner allerersten Mitgliederversammlung auch schon gebracht. In einem ganz anderen Zusammenhang, glaube ich, mit der einstelligen Tabellenplatzierung. Da sprach ich, glaube ich, von irgendwie, ich glaube, da ging es um den Derby-Sieg, ging es da. Wenn man die gewonnen hätte, dann sähe die Situation ganz anders aus. Ja, sorry, aber das bringt halt nichts. Also in einer, das so in einem Konjunktiv hätte, wäre und aber, ja, schön, ist aber nicht so. Und da bringt es nicht, dieser Sache hinterher zu weinen. Und das spricht auch für mich nicht so für die richtige Mentalität innerhalb des Vereins, dass man Dingen hinterher trauert und nicht nach vorne denkt, ja, entsprechend mal etwas weiterentwickelt. Man lamentiert da halt wirklich am Anfang der Rede über Dinge, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind, die man vielleicht auch teilweise nicht verschuldet hat, ist ja auch richtig. Aber man kommt irgendwie nicht in die Situation, dass man mal wirklich nach vorne denkt und progressiv arbeitet. Das ist mir so im ersten Teil dieser Rede einfach hängen geblieben.
Und gerade dieses Thema, was du ansprichst zu den geschossenen Toren, die 53 Tore, da sagte Wirkus ja auch, die sollten reichen, um eine stabile Saison zu spielen. Hat er komplett recht. Das ist ja ein hoher Einserschnitt, also fast ein Schnitt von 2 Toren pro Bundesligaspiel aktuell. Und wir haben ungefähr das Doppelte an Toren, was Union und Köln hat zum Beispiel. Also demnach gehören wir nicht nach unten. Aber die 60 Gegentore sind halt das große Problem. Und klar, spannend wird es dann, als er letztendlich nach Gründen sucht, warum es denn dann jetzt auch schlechter läuft. Er wurde nämlich bei der Aussprache darauf natürlich noch mehrfach, ja, mehr oder weniger klar angesprochen. Und da fiel dann einmal, soweit ich das jetzt verfolgt habe, der Take, dass ja defensive Stabilität auch mit personeller Stabilität zusammenhängt, man viele Verletzungen hatte, klar, was auch stimmt, aber dann frage ich mich auch wieder hier, ich meine, dass Plea verletzt ist, dass Zwanzscherer verletzt ist, das wusste man im Winter und da hat man nicht mal daran gedacht, etwas wirklich Wertvolles zu tun für den Kader, um da auch quantitativ sich zu stärken, aber das ist ein anderes Thema. Er hat in dem Zusammenhang aber eine zweite Begründung gewählt, und zwar, wir haben mit Thüram, Hofmann, Benzebaini und Stindl 39 Tore verloren. Was ist denn das für ein Argument, wenn du in deinem eigenen sportlichen Bericht vorher die 53 erzielten Tore als gut anpreist, zu Recht? Dann kannst du dieses Argument doch nicht nochmal für das gegenteilige Thema verwenden. Und zwar als Grund, warum man jetzt so schlecht dasteht, kann doch dann nicht die 39 verlorenen Tore von Thüram, Hofmann, Benzebaini und Stindl Erwähnung finden. Zu Recht hat der Tobi von Borussia Explained da bei Twitter geschrieben, ja, wenn man die 39 auf die 53 hinzuaddiert, dann kommt man auf 92. Also so ein bisschen sarkastisch natürlich das Ganze formuliert. Aber das ist ja wirklich, das ist ja der wahre Kern des Ganzen. Das ist ja eine alberne Aussage in Kombination.
Ja, ich habe da tatsächlich gesessen und habe mir gedacht, was hat der gerade da gesagt? Also ich konnte das gar nicht fassen, dass er dieses Argument so wiedergegeben hat und es so verwendet hat für eine ganz andere Situation, wo man dachte, hä? Also das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Haben andere gut aufgeschlüsselt, hast du gerade auch gut aufgeschlüsselt. Müssen wir, denke ich, jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich war auch wirklich perplex, dass sich da so geäußert hat. Perplex vielleicht auch zu Personalie Gerardo Seoane. Ich glaube, die Grafik wurde sogar irgendwo auf Twitter oder auf anderen Plattformen geteilt, wo man Seoane in der Mitte sah, Raute im Hintergrund und so ein paar Buzzwords drumherum gestellt wurden, wo er als Kommunikator, Analyst, Talentförderer, Entwickler, Teamplayer und Bekenner zum Borussia-Weg zu sehen war. Und im Endeffekt, was ich mir dann danach gefragt habe, er hat dann so ein bisschen erklärt, wieso Seoane der richtige Trainer ist und so weiter. Ja, das überhaupt nicht so wirklich, und das hatte ich gerade eben auch schon angedeutet, dass nicht wirklich erklärt wird, was Seoane jetzt inhaltlich genau macht, was entwickelt er, wohin entwickelt er, und wenn man ganz ehrlich ist, das, was da genannt wurde, sind auch eigentlich alles Grundvoraussetzungen für einen Trainer in seiner Position. Also er sollte kommunizieren können, er sollte analysieren können, Er sollte bei Borussia mit jungen Spielern umgehen können. Er sollte die Mannschaft entwickeln können. Fraglich. Ich sehe es halt nicht wirklich. Ein Teamplayer sollte man sein, wenn man mit einer Mannschaft umgeht. Und wenn man bei Borussia ist und dieser Borussia-Weg vom Sportdirektor ausgerufen wird, dann sollte er auch vom Trainer mitgegangen werden. Alles andere war ja auch irgendwie absurd. Also deswegen habe ich diese Punkte nicht so wirklich verstanden. Das erwarte ich von Seoane. Nur hat man da halt auch wieder inhaltlich unfassbar wenig oder eigentlich gar nichts erfahren, was denn nun genau von diesem Trainer gefordert wird. Das war halt sehr schade an diesem Punkt, dass da halt nicht weiter drauf eingegangen wurde.
Ja, und gerade was die Entwicklung von Talenten anbetrifft, ist es natürlich auch interessant, dass die Buzzwörter Talentförderer und Entwickler jeweils einzeln da auf dieser Grafik platziert waren. Und das ist natürlich letztendlich, muss man sagen, das ein und dasselbe. Also wer Talentförderer ist, der ist auch Entwickler. Und wer Entwickler ist, ist in der Regel auch Talentförderer. Und das hat auch der, ich glaube, es war der Flo von Borussia Explained, auch bei Twitter herausgestellt. Muss man hier auch mal so erwähnen, dass das natürlich wirklich erneut albern war und inhaltsleer. Ganzen Kiste. Ja, willst du einfach weitermachen mit den Ausführungen oder zu den Ausführungen von Roland Wirkus?
Also im nächsten Part im Endeffekt geht es dann darum, was Nachwuchsspieler ausmacht, beziehungsweise was für einen Beitrag Seoane geleistet hat. Da muss ich ehrlich sagen, an dem Punkt habe ich gedacht, okay, das könnte jetzt auch eine Rede von einem Nachwuchsdirektor sein, weil da so ein elementarer Teil für die Jugendspieler ja, quasi sich Zeit genommen wurde, da genauer auf einzelne Talente einzugehen, habe ich so auch noch nicht erlebt bei einer Mitgliederversammlung. Ist ja auch eigentlich die Leistung von ganz anderen Personen im Verein vorwiegend, nämlich Mirko Sandmöller, der die ganze Thematik ja übernommen hat, nachdem Wirkus zum Geschäftsführer Sport ernannt wurde. Nichtsdestotrotz, er hat darüber gesprochen, da gehen wir jetzt mal kurz drüber. Ja, er hat vor allen Dingen Reiz, Netz und Hack hervorgehoben, als auch Fukuda, Ulrich und Chiarodia, dass die halt vor allem die letzten drei genannten nächste Schritte gemacht haben. Gut, dass er sie alle hervorhebt. Man kann ja jetzt auch sagen, vor allem bei Reitz und Hack würde ich auch absolut zustimmen, dass die in der Saison absolute Fortschritte gemacht haben, auch von Seoane absolut profitiert haben. Nikolas könnte man ja auch nochmal in diesem Zuge erwähnen, natürlich auch. Und ja, so ein bisschen vielleicht zur Wahrheit gehört aber auch, dass Reitz natürlich auch deswegen so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, weil man sich ja keinen Neuzugang auf der defensiven Mittelfeldposition leisten konnte. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, weil Hack jetzt auch irgendwie da genannt wurde, Hack würde ich jetzt nicht als jungen Spieler sehen. Und ich habe im Nachgang auch nochmal rausgeguckt, weil er ja Fukuda, Ulrich und Chiarodia nochmal besonders hervorgehoben hat, weil die ja nächste Schritte getan haben. Ulrich hat 20 Minuten Bundesliga und Pokal in dieser Saison, in diesem Jahr gespielt. Fukuda 22 Minuten und Chiarodia 210 Minuten. Also kommen die zusammen insgesamt auf 252 Spielminuten. Gut, Ulrich war lange verletzt, Fukuda bei der U23, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Spieler, die er da genannt hat, einen riesigen Anteil jetzt gehabt hätten an dieser Saisonleistung und dass diese jetzt, ist ja auch kein Merkmal, dass sie jetzt insbesondere gefördert wurden. Insofern muss ich jetzt den Worten von Wirkus vertrauen, aber man hat halt keine wirklichen, ja, ich sehe halt keine Anzeichen, wo die jetzt besonders gefördert wurden. Insofern blieb man da noch verhalten von der Mitgliederversammlung her, als er das erwähnte. Aber bei Hack, besonders durch seine drei Tore, die er jetzt gegen Hoffenheim geschossen hat, dann gab es riesigen Applaus. Auch wenn ich jetzt sage, okay, kann man machen, ist jetzt aber auch jetzt nichts, wo ich sage, dass jetzt wirklich dafür spricht, dass Roland Wirkus im Zusammenhang mit dem, was er gerade gesagt hat, jetzt viel rübergebracht hätte. Das war eher so ein Fishing for Compliments. Auch nicht der erste in der ganzen Rede, muss man dazu sagen.
Ja, auch bei Moritz Nikolas, ne, da wurde natürlich auch absehbarer Applaus dann gegeben vom Publikum. Müssen jetzt aber auch aufpassen, dass wir jetzt nicht ihm alles irgendwie negativ auslegen. Also ich würde jetzt schon sagen, Reiz, klar, hätte auch sein können, dass ihm noch jemand vorgesetzt worden wäre, aber trotzdem ist er natürlich das Positivbeispiel neben Robin Hack in dieser Spielzeit. Und es muss dann immer auch einen Trainer geben, der ihn dann reinwirft, zumindest zu einem Zeitpunkt auch damals gegen Bayern, als das eine riesige Sensation war, als auf einmal Rocco Reitz dann in der Startelf stand. Das würde ich jetzt schon noch erwähnen wollen. Aber ja, ganz grundsätzlich, gerade vor allen Dingen die Erwähnung von Fabio Chiarodi als Positivbeispiel ist ja eigentlich ein Witz. Also der Mann war im Prinzip bei Werder Bremen, der Bundesliga näher als bei uns, hat dann hier ein Spiel von Anfang an gemacht gegen Wolfsburg im Pokal und ist im Prinzip danach komplett fallen gelassen worden. Also er ist ja im Prinzip das Negativbeispiel unter einigen Positiven, das muss man schon sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass er die Jugend besser fördert als sein Vorgänger. Aber ja, also Fabio Chiarodi dazu erwähnen, fand ich schon sehr, sehr kurios. Ja, dann kam eine weitere Grafik aufs Tapet, und zwar eine Grafik, wo die Schlüsselspieler gezeigt wurden und deren Auswahlzeiten.
Ja, genau, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Er hatte da aufgezeigt, dass Omlin und Itakura Führungsspieler sind. Wo ich immer, wie gesagt, ich frage mich halt, wieso er ausgerechnet, also Itakura, Führungsspieler sein sollte. Und hat dann die Kreativspieler wurden aufgeführt, Player und Kone, und die Intensivitätsspieler Tvanchara Leiner. Und bei Leiner hat es natürlich dann auch nochmal extra Applaus gegeben, weil das so emotional war, als er damals nach seiner Krebserkrankung, die er bezwungen hat, dann wieder einsatzfähig war und das erstmal wieder gespielt hat für Borussia. Absolut richtig, dafür Applaus zu geben, absolut. Hat sich auch dann Leiner, der im Publikum ja auch mitsaß, absolut verdient. Genau, und hat dann ein bisschen noch so hervorgehoben, dass er oftmals in der ganzen Zeit, in der ganzen Saison, zwei Stürmer gleichzeitig gefehlt haben. Fand in dieser Hinsicht auch nochmal interessant zu erwähnen, weil auch er da die Spieler aussprach und auch an anderen Stellen. Ich habe noch nie so kuriose Aussprachen einzelner Spieler im Kader gehört. Also sowas wie Quankara, Charodia, Honorat oder Fukuda oder Faukoda oder wie auch immer das ausgesprochen wurde. Es war wirklich abenteuerlich, was teilweise auch nicht nur Wirkus, aber auch dann Schippers, wie sie ihre Spieler ausgesprochen haben, die dann auch noch natürlich dann vor ihnen saßen, habe ich auch noch nicht gehört, also solche abenteuerlichen Aussprachen. Das hat auch noch für einige Schmunzler gesorgt, also die Kommentare um mir herum, die waren dann schon eindeutig. So, wie, was, wer ist Quankara? Ja, hat noch mal für ein bisschen Erheiterung gesorgt in diesem Zusammenhang. Man muss dazu sagen, zu dieser ganzen Grafik aber auch, ja, es stimmt, Omlin hat lange gefehlt. Auch einzelne Kreativspieler haben lange gefehlt, auch Intensitätsspieler haben lange gefehlt. Wieso hat man nichts gemacht? Da wird auch wieder die Ausrede dann vorgeschoben, ja, wir können uns das nicht leisten und so weiter und so fort, finanzielle Rahmenbedingungen. Ja, also im Endeffekt, ja, war es wieder eine Ausrede, die Wirkus nicht als Ausrede gelten lassen wollte, aber es war halt faktisch eine. Wie gesagt, es zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Rede durch. Es wird etwas genannt, es wird etwas angeführt, was man erreichen wollte, erreichen könnte oder erreicht hat in Ansätzen, und dann wird angeführt, aus diesem Grund können wir es nicht so erreichen, aber es ist keine Ausrede, obwohl es eigentlich als Ausrede gesehen werden muss.
Interessant dann auch, als die Personalie Nils Schmadtke angesprochen wurde von Wirkus und er nochmal das Aufgabengebiet skizzierte, da hieß es dann, dass man ihn eingestellt habe, also Schmadtke, um Roland Wirkus zu entlasten, und die Steuerung des Staffs, die Erhöhung der Leistungskultur und dass er als Bindeglied zwischen Mannschaft und sportlicher Leitung fungieren soll, dass das so die Aufgabenbereiche von Nils Schmadtke sind. Zur Kommunikation kam da jetzt nichts mehr. Ne? Das wurde ja eigentlich von Anfang an auch so skizziert. Was das Thema Kaderplanung betrifft, blieb man jetzt auch völlig im Unklaren. Und Nils Schmadtke, das ist einigen auch sauer aufgestoßen, saß ja nicht vorne, sondern im Bereich der Mannschaft, also auf der Tribüne in der Südkurve. Wie hast du das betrachtet? Gerade in der Personalie Schmadtke haben wir ja jetzt auch in den letzten Wochen einiges berichtet. Wie stehst du jetzt den Aussagen von Wirkus bei der MV in Bezug auf Schmadtke gegenüber?
Im Endeffekt hat man nicht viel Neues erfahren, auch ich stand ja eigentlich schon so im Endeffekt auf der Website von Borussia, als er vorgestellt wurde. Er hat wohl auch noch danach irgendwie gesagt, dass bei der ganzen vielfältigen Medienarbeit, dass er auch Schmadtke ihm was abnimmt. Das wurde wohl noch gesagt. Aber im Endeffekt war das relativ wenig zu Schmadtke an sich. Er hat dann auch noch anderen aus seinem Team, nämlich Corell, hat er irgendwie dann auch hervorgehoben, weil er einem Werben eines Bundesligisten widerstanden hat. Klammer auf, es gab Gerüchte, dass er zum FC Bayern geht, Klammer zu. Dafür hat es auch nochmal riesigen Applaus gegeben. Fand ich auch wieder so ein bisschen merkwürdig, weil es ist jetzt nicht so wirklich was inhaltlich rumgekommen, aber Corell ist halt jetzt wieder zurück, hatte wohl eine Fußverletzung und hat da dem FC Bayern, dem großen FC Bayern widerstanden. Gut, kann man applaudieren wiederum, aber es tut jetzt nicht so wirklich zum Inhalt beitragen. Ja, es ging halt weiter, persönlichkeitsmäßig. Toni Janschke und Hermann, da wusste man eigentlich auch schon im Vorhinein, dass das vermutlich die Saison zum Karriereende kommen wird der beiden Urgesteine von Borussia Mönchengladbach. Da hat es dann auch mal richtig viel Applaus gegeben, Standing Ovations für diesen Fakt, der eigentlich klar war, dass man die beiden unbedingt im Verein halten wollen würde. Das klingt jetzt wieder ultra kritisch. Natürlich freue ich mich, dass die beiden da sind, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt die unfassbare Neuigkeit war und dass man jetzt nicht was anderes erwartet hätte von Borussia. Also deswegen fand ich das so auch wieder so ein typisches Fishing for Compliments einfach in diesem Zusammenhang. Danach hat er dann so ein bisschen noch übergeleitet, was man jetzt quasi vorhat bei Borussia, dass man quasi diese Borussia-Identität weiter forcieren möchte, nämlich junge Spieler einzubauen. Gut, dass man weiterhin dafür sorgen will, dass die Führungskultur gestärkt wird, dass man eine größere Stabilität auf dem Platz erreichen möchte. Also im Endeffekt das, was man sich eigentlich schon für diese Saison vorgenommen hat, möchte man jetzt nochmal sich besser vornehmen. Was ja nicht im Endeffekt bedeutet, dass man es diese Saison nicht so gut hinbekommen hat, offensichtlich. Fand ich in dem Zusammenhang auch so ein bisschen schwach vorgetragen, wenn man das sich nochmal so ein bisschen dann danach nochmal durchgelesen hat. Insbesondere, wenn er dann so eine richtige Kampfesrede noch am Ende vorgetragen hat, dann mal richtig laut geworden ist, die Mannschaft davor sich angepeitscht hat, hier so von wegen, wirft jetzt alles rein, wir müssen das Minimalziel, hat er nicht genannt, Klassenerhalt erreichen, das muss jetzt noch positiv zu Ende gehen, wir müssen diese Kritik jetzt vergessen, wir müssen gemeinsam zusammenstehen, dieses Minimalziel, Klassenerhalt erreichen, und hat da nochmal richtig alle aktiviert. Und dann sitzt man am Ende da und denkt, ja, was hat er jetzt eigentlich da eigentlich alles gesagt in dem ganzen Bericht? Und ich muss sagen, mir ist wirklich nicht viel hängen geblieben. Wie gesagt, es wurde nicht wirklich was über die Strategie gesagt. Es wurde nicht gesagt, wie man wirklich diese Balance aus Defensive und Offensive hinkriegen möchte. Es wurde eigentlich nur gesagt, dass man das mit Transfers beseitigen möchte. Man hat für alles irgendwie eine Ausrede gefunden, wieso etwas nicht geklappt hat. Man möchte eigentlich jetzt das erreichen, was man sich schon vorgenommen hat, auch für die kommende Saison einfach vornehmen. Im Endeffekt bleibt man so etwas ratlos, insbesondere weil es anscheinend auch überhaupt keine Kritik im Inneren gibt. Aufsichtsrat, Ehrenrat, Präsidium, keiner hat irgendwie den Anschein gemacht, dass das, was da vorgetragen wurde, in irgendeiner Form angezweifelt wird, sondern dass das die Erwartung ist, nämlich vor allen Dingen an die Mannschaft, dass die sich zusammenreißt und dass man dieses Ziel halt, Klassenerhalt, auch wenn es irgendwie auf dem Index war, bei dieser Mitgliederversammlung erreicht wird.
Ja, finde ich auch schwach, dass man dann gar nicht näher definiert, was ist denn das Minimalziel? Geht es jetzt darum, irgendwelche Fernsehgeld-Tabellenplatzierungen noch zu holen, oder ist es wirklich, ja, das scheinbare Indexwort Klassenerhalt? Was aber jetzt die Realität von Borussia Mönchengladbach Anfang 2024 nun mal ist. Gut, halten wir fest, wir sind nicht sonderlich überzeugt von den Inhalten dieser Reden. Dann gab es ja auch die Aussprache. Da würde mich sehr interessieren, wie dein grundsätzlicher Eindruck war.
Also im Endeffekt hat schon der erste Fan die richtige Frage gestellt, nämlich, oder beziehungsweise er hat keine Frage gestellt, er hat so eine Anmerkung gebracht, ob das nicht alles ein bisschen rosa-rot wäre, was hier vorgetragen wird. Wenn man sich mal überlegt, dass in welcher Situation wir stecken und wie der ganze Tenor der Veranstaltung war, muss man schon sagen, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, also nicht so wirklich harmonierte. Also es war ziemlich viel gute Stimmung für eine relativ sportlich prekäre Situation, die man auch allen Anschein nach denkt, einfach lösen zu können, wie man jetzt gerade aus dem Bericht gehört hat. Ich fand es schön, dass einige Fans sich geäußert haben zu dieser ganzen, dem ganzen Aufruf der Fanszene. Das werden wir gleich nochmal genauer besprechen, wie das dann aussah mit der Rückmeldung von Borussia. Ich fand schön, dass der eine oder andere auch diesen Borussia-Weg so ein bisschen hinterfragt hat, dass der Weg nicht gepflastert sei und so weiter. Das fand ich auch ganz schön metaphorisch rübergebracht. Martin Stranzl kam sogar zu Wort. Das fand ich auch, das hat auch für tosenden Beifall gesorgt. Leider scheint es wohl da Gründe zu geben auf familiärer Seite bei ihm, dass er nicht zu Borussia kommen möchte. Das muss ich jetzt mal Schipper so vertrauen.
Sprechen wir dann jetzt über die Wahlen im Nachgang an die Aussprache. Wurde es spannend, nicht bei der Wahl zum Ehrenrat. 3 Mitglieder standen da zur Disposition. Allerdings, es gab keine echte Wahl, es gab keine Gegenkandidaten, die da in den Ring gestiegen sind. Andreas Heinen, der Ehrenratssprecher, also sozusagen der erste Mann im Ehrenrat, wurde wiedergewählt, Volker Klüttermann ebenfalls und auch Elmar Kreul. Soweit ich weiß, Klüttermann mit der geringsten Zustimmungsquote, allerdings alle natürlich klar und wenig überraschend dann weiterhin im Ehrenrat auch für die nächsten 3 Jahre vertreten.
Ja, das lief relativ reibungslos ab. Spannender wurde es natürlich bei der Wahl des Aufsichtsrats, weil da, wie gesagt, wenn da nicht alle durchkommen, und so war es ja dann am Ende, kommt dann dieser zweite Wahldurchgang. Aber gehen wir erstmal den ersten Wahldurchgang einfach mal durch. Da war Michael Heumann als Aufsichtsratsvorsitzender dabei. So ein bisschen auch dann nochmal sich vor Wirkus gestellt hat, soweit ich mich richtig erinnere. Dann gab es Jürgen Kemper, der da relativ, alle haben sich nochmal vorgestellt vor der Mitgliederversammlung. Jürgen Kemper war ziemlich engagiert auf der Bühne, hat von einem Mentalitätswechsel in der Mannschaft, in der Struktur des gesamten Vereins gesprochen, eine Siegermentalität gefordert. Fand ich ziemlich überzeugend, war so ein bisschen herausragend von allen anderen etablierten Aufsichtsratsmitgliedern. Stefan Krebs hat sich vorgestellt, komplett sauber, ich kann da gar keinen wirklichen Kommentar zu abgeben. Dirk W. Rosenbaum hat eine kleine Anekdote zu Rosan Hütter abgegeben, weil die schon in den Köpfen woanders waren. Muss aber zu sagen, dass Rosenbaum nicht so ganz fit ausgesehen hat und sich am Podium stützen musste und kaum auf den Beinen stehen konnte. Das wirkte nicht wirklich souverän. Und ich glaube, das war auch eben der Grund, wieso er diesen Wahldurchgang nie überstanden hat. Dann Stefan Brandmann, der wirklich sehr überzeugend rüberkam, in seiner Rede, dass er langjähriger Fan ist, dass er Auswärtsfahrten mitfährt, dass er bei einem Fanclub ist, mal abgesehen davon Geschäftsführer von Brax ist. Clemens Dreimann, den wir auch hier thematisiert haben, er auch dann selber ansprach, dass er nicht aktiv auf Social Media ist. Insgesamt wirkte auch sein Auftritt nicht sehr souverän, war total von Nervosität geprägt. Ja, und am Ende kam Dilek Gürsoy, die sehr engagiert wirkt in ihrer Ansprache, dass sie für die Stadt und den Verein brennt, weil sie auch irgendwie eine Klinik hier aufbaut. Ja, war halt auch überzeugend insgesamt. Im Endeffekt, das Ergebnis war dann im ersten Wahldurchgang, so hatte ich es auch irgendwie erwartet tatsächlich, dass Heumann, Kemper, Krebs und Gürsoy gewählt wurden und Rosenbaum, Dreimann rausgewählt wurden aus dem Aufsichtsrat.
Rosenbaum wurde rausgewählt, Brandmann und Dreimann wurden nicht reingewählt. Und spannend war genau. Ja, Brandmann und Dreimann war ja eigentlich fast klar, weil ja die aktive Fanszene dazu aufgerufen hatte, Brandmann und Dreimann eben nicht zu wählen, um ihren Kandidaten Hülsen nachträglich reinzubringen. Spannend war ja wirklich, dass mit Rosenbaum ein arriviertes, ein langjähriges Mitglied, ein Gründungsmitglied des Aufsichtsrates nach insgesamt 27 Jahren jetzt raus ist. 81 ist der Mann, also sicherlich jetzt auch jemand, der den Altersschnitt gehoben hat in den vergangenen Jahren. Und gerade jetzt, wenn man die neuen Kandidaten und gerade Hülsen sieht, über den sprechen wir gleich noch mit 39, ist das eine ganze Generation Unterschied. Aber das ist schon ein kleiner Knaller zumindest gewesen, dass da plötzlich dann noch 2 Plätze zu besetzen waren und nicht nur einer.
Ja, ich möchte da gar nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, der Auftritt hat einfach dafür gesorgt, dass viele skeptisch waren. Insbesondere, weil er einfach nicht zum Punkt kam. Und ich möchte ihn da gar nicht persönlich angreifen, es ist dem Alter geschuldet, was es über ihn als Person und so weiter aussagt, da möchte ich gar keine Aussage treffen, ich kenne ihn nicht. Aber es hat wahrscheinlich dazu geführt, dass viele Fans und Mitglieder sich dachten, okay, den möchten wir nicht mehr vertreten sehen im Aufsichtsrat. So wie du es gerade auch gesagt hast, dadurch, dass halt diese 3 Kandidaten nicht gewählt, also bestätigt wurden, ist es dann dazu gekommen, dass der Ehrenrat zusammentreten musste. Weil, da steht so in der Satzung drin, dass wenn der Aufsichtsrat sich im ersten Wahldurchgang nicht zusammensetzt und nicht bestätigen lässt, dann muss sich der Ehrenrat zusammensetzen und noch vor Ort quasi einen Alternativvorschlag der Mitgliederversammlung machen. Und das ist auch das, was im Endeffekt ja auch die Fanszene quasi bezwecken wollte. So ist es dann im Endeffekt dann auch so gekommen, dass dann im Endeffekt dieser zweite Wahldurchgang durchgeführt wird. Man hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange man gewartet hat, 10, 20 Minuten waren es bestimmt. Und dann wurde der zweite Wahldurchgang nämlich durchgeführt für diese zwei restlichen Plätze, die übrig blieben für den Aufsichtsrat. Nämlich da wurde Stefan Brandmann nochmal aufgestellt. Da hat es nochmal zu Kritik geführt. Hat ich nochmal auf X und Twitter gesehen. Muss aber sagen, das ist der logische Kandidat gewesen, wenn man sich die Rede angehört hat. Und das war absolut top, was er darüber gebracht hat, auch wenn er...
Er wäre ein Opfer des Ehrenrats geworden, um das mal vorne wegzunehmen. Ne? Mhm. Weil die Ultras mussten sich natürlich für zwei Leute aussprechen, die man nicht in den Ehrenrat wählen sollte, damit die aktive Fanszene einen eigenen Vertreter schickt. Und da ist dann Brandmann einfach hinten rübergefallen, glaube ich. Weil, das habe ich jetzt auch von vielen gehört, die Rede war wohl sehr gut. Kann ich also deinen Eindruck bestätigen. Ja, und trotzdem, also mir war nicht klar, dass man überhaupt ein zweites Mal direkt danach noch kandidieren darf.
Es war mir auch nicht klar, aber ich fand es logisch in dem Sinne. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht empört. Ich fand es halt logisch. Ich saß da und dachte, ja, passt. Also ich finde die beiden Kandidaten passend. Also wir haben jetzt noch nicht den zweiten jetzt gerade genannt. Also Hülsen musste sich ja noch vorstellen von der Mitgliederversammlung. Und ich muss sagen, das war mit Abstand die beste Rede, die an diesem Abend vorgetragen wurde. Er hatte eine wunderschöne Museumsanekdote vorgetragen und dass wir alle im Endeffekt Fans von Borussia Mönchengladbach sind. Und muss da wirklich Respekt zollen, also dass er das so vorgetragen hat und auch mit dem Schlusssätzen, die er da gebracht hat, was ihn ausmacht und dann dem Schlusssatz, er ist Fan von Borussia Mönchengladbach. Das hat einfach pointiert, komplett gut gesessen. Und ich glaube, es hat auch im ganzen Rund keinen Zweifel mehr gegeben, okay, den wählen wir jetzt. Der hat sich so selbstbewusst präsentiert. Insofern muss man auch dann mal die ganzen Aussagen, die schon über den Abend hinweg gefallen sind, vor allem aus der Richtung von Heinen, der ihn mehr oder weniger als Nachwuchskraft, ich würde es fast schon diffamiert sagen.
Quasi als U23-Mann hat er ihn betitelt.
Genau, also, dass er quasi in Zukunft irgendwann ja zur Wahl stehen könnte, so sich mal ein paar Jahre später mal melden kann, wenn er alt genug ist. Gut, ob man jetzt mit 39 Jahren noch zu jung ist, um irgendwo in einem Aufsichtsrat zu sitzen, sei mal dahingestellt. Es gibt Vereine, die haben noch vielleicht ähnlich alte Präsidenten. Fand ich jedenfalls sehr despektierlich in diesem Zusammenhang. Und es war im Endeffekt auch durch den zweiten Wahldurchgang, der dann da stattfand, wo immer darauf hingewiesen wurde, wenn das jetzt hier nicht gewählt, nicht bestätigt wird, diese beiden Kandidaten, dass man dann horrende Kosten hätte, wenn jetzt nochmal eine Mitgliederversammlung stattfinden muss und dass man da eine Einflussnahme rein interpretieren konnte, war offensichtlich. Da gab es entsprechende Reaktionen von den Rängen. Ja, aber im Endeffekt, lange Ende von diesem Lied, die beiden Kandidaten wurden bestätigt. Als das Ergebnis dann auf der Leinwand war, erhoben sich etliche Personen im Rund und haben das Borussenlied angestimmt. Das war schon sehr kontrastreich zu all dem, was in den ganzen Stunden davor passiert ist. Es war wahrscheinlich das Highlight, das hatte ich vorher auch schon ganz am Anfang gesagt, das Highlight dieser ganzen Mitgliederversammlung. Vielleicht so eine kleine Revolution, die da passiert ist, dass ein Mitglied aus der Fanszene jetzt im Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach sitzt.
Ja, für Borussia-Verhältnisse ist das definitiv eine kleine Revolution. Philipp Hülsen mit 39 jetzt, also der mit Abstand jüngste auch in dem Gremium, mit Dilek Gürsoy, die dürfte jetzt auch die mit Abstand zweitjüngste sein, erstmals auch eine Frau vertreten. Und wir haben jetzt kurz auch diese Aussagen angesprochen gegenüber Philipp Hülsen, der als U23-Mann im Prinzip betitelt wurde. Diese Aussage fiel von Andreas Heinen, dem Ehrenratssprecher. Das ist auch derjenige, der als Versammlungsleiter gesagt hat, ein Abbruch der Mitgliederversammlung würde den Verein 100.000 Euro kosten. Und auch da schließt sich jetzt im Prinzip der Kreis. Wir haben eingangs gesprochen über diese grundsätzliche Frage, warum ist die MV überhaupt an einem Montag? Und ich habe klare Worte gewählt, was ich von den Begründungen, die Stefan Schippers in dem Fall gebracht hat, halte. Und ich finde auch diese Aussagen jetzt in Bezug auf Hülsen von Andreas Heinen in dem Fall genauso unsäglich. Das ist schon ein harter Tobak. Vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, dass Andreas Heinen und dem Ehrenrat ja bewusst war, wer da von der aktiven Fanszene ins Rennen geschickt werden würde. Und man hätte sich ja auch darauf einstellen können. Sie wussten das ja, weil Philipp Hülsen ja auch dieses Verfahren durchlaufen hat und ja eben nach eigener Aussage im Ehrenrat oder nach eigener Aussage des Ehrenratsvorsitzenden nur knapp gescheitert ist. Dementsprechend, also man wusste ja Bescheid. Man hat sich ja darauf vorbereiten können, auf diese Entwicklung. Die einzige Entwicklung, die wirklich richtig interessant war, war die Abwahl von Rosenbaum. Sprich, dass da jetzt zwei Plätze offen wurden. Im Nachhinein muss man ja sagen, perfekt gelaufen, weil ich glaube, das Duo Hülsen-Brandmann ist ja deutlich besser als Rosenbaum-Dreimann, die ja auch durch dieses Verfahren erstmal gekommen sind. Also da muss sich der Ehrenrat zumindest die Frage stellen, wie kann denn dieses Verfahren angeblich so gut sein, wenn es dazu führt, dass offensichtlich zwei derart schwache Kandidaten durch dieses Verfahren kommen, anstelle von Philipp Hülsen, der mit 96% am Ende gewählt wird. Interessant finde ich halt, dass Heinen in diese Veranstaltung geht, eigentlich weiß, was kommen müsste und sich dann zu derart albernen Aussagen hinreißen lässt. Also ich verstehe das nicht. Das ist für mich purer Dilettantismus. Selbst wenn man so denkt, dann redet man doch nicht so vor den Mitgliedern. Dann muss doch klar sein, was für Reaktionen einmal darauf kommen werden, wenn man dann quasi damit droht, was passiert, wenn jetzt nicht in unserem gewünschten Sinne hier abgestimmt wird. Nämlich dann kostet das viel Geld. Ja, dann kann man auch mal die Frage stellen, wie viel soll denn dann die Demokratie, Vereinsdemokratie bei Borussia Mönchengladbach kosten? Wie viel darf es denn kosten oder ab wann wird es unangenehm? Und bei dem Thema Philipp Hülsen, den da vor versammelter Mannschaft, einem Teil der Ultraszene, als U23-Mann zu diffamieren, wie du es ja berechtigterweise sagst, ja, das ist schon ein harter Tobak.
Ja, also mein Gefühl, ich habe es ja auch vorher noch gesagt, ist ziemlich ungut. Also mit all dem, was da für Aussagen von Seiten Borussia-Verantwortlichen kam, das war schon teilweise wirklich arrogant, muss man einfach so sagen. Das kam bei vielen Mitgliedern nicht gut an, was da gesagt wurde. Und das bestätigt zumindest mir, und das ist nur meine Meinung, dass da so eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber Einfluss oder Mitsprache von anderen herrscht. Das hat man auch schon bei dem ersten Antrag ja schon erlebt, dass da so ein Wortgefecht kam und man schon fast damit rechnen musste, dass halt dieser Antrag durchgeht. Es war jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, knapp die Geschichte, aber im Endeffekt hätte es ja auch noch sein können, dass alle zugelassen werden können, die sich beim Ehrenrat gemeldet haben und diesen Prozess durchlaufen haben. Zumindest dieser Case wurde ja dann abgewendet, aber dass man dann sich so zu solchen Äußerungen hinreißen lässt und dass man dann so einen Eindruck bekommt von nee, also das wollen wir nicht. Guckt jetzt, dass das hier durchläuft. Wir wollen jetzt hier nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Ist alles sowieso schlimm genug. So kam das von so vom Tenor her bei mir rüber, dass man das halt möglichst schnell jetzt abhandeln möchte, weil man konnte ja das jetzt nicht verhindern. Man hätte es gerne verhindert. Ja, also es kommt bei mir so wirklich so rüber, dass man das einfach nicht wollte, aber es war halt nicht mehr abzuwenden.
Und am Ende hat es trotzdem dann ein Aufbegehren, ein erfolgreiches Aufbegehren gegen dieses Siechtum bei Borussia Mönchengladbach in den Gremien von Borussia gegeben. Und das gibt mir persönlich Hoffnung. Es ist für mich der mit Abstand beste Part dieser Mitgliederversammlung. Und am Ende, sofern wir jetzt die Borussia weiterhin in der Liga halten, darum geht es jetzt. Das ist das Wichtigste in den nächsten vier Spielen. Solange wir das schaffen und am Ende auf die Saison zurückblicken werden, ich glaube, dann werden mir wenige Dinge einfallen, die so richtig positiv waren. Also wenige einzelne Momente. Wahrscheinlich ist dann sogar ganz oben diese für Borussia-Verhältnisse Revolution in Form der Wahl eines Fanvertreters in den Aufsichtsrat. Wie geht's dir? Oder wie blickst du da drauf, jetzt nochmal, um das Ganze hier auch in der Folge abzurunden?
Also wenn ich jetzt auf die Saison blicke, beziehungsweise jetzt nochmal die Aussagen generell mal Revue passieren lasse. Ich habe jetzt ja sehr viel gesprochen, aber man es auf den Punkt zu bringen. Ich hatte bei der ganzen Mitgliederversammlung nicht das Gefühl, dass da eine wirkliche interne, konstruktive Kritik stattfindet. Ehrenrat, Aufsichtsrat, Präsidium. Keiner derjenigen hat sich wirklich in irgendeiner Form kritisch geäußert, sondern hat immer dem Trainer, dem Sportdirektor, dem Verantwortlichen, wurde immer gegenseitig Rückendeckung gegeben. Und dass bei mir der Eindruck halt kommt, auch durch die Rede, die wir groß besprochen haben, vor allem den sportlichen Bericht, dass das so anscheinend vom Verein gesehen wird. Klar, es muss jetzt darum gehen, dass wir die Saison abschließen und den Klassenerhalt schaffen, aber mir wird Angst und Bange, was die nächste Saison anbelangt, insofern wir in der Liga bleiben, weil man scheint ja mit diesem Weg zufrieden zu sein, man scheint sich hier auf dem richtigen Weg zu wähnen, aber es gibt keinen anscheinend, der intern das irgendwie derart kritisch durchleuchtet und hinterfragt, dass man vielleicht irgendwo Anpassungen vornimmt. Und das wäre zumindest bei der Mitgliederversammlung der richtige Zeitpunkt gewesen, darüber offen zu sprechen. Aber das wurde ja auch nicht getan. Deswegen muss ich jetzt einfach davon ausgehen, dass das halt nicht stattfindet. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich mich sehr unwohl fühle, dass wir so in diese neue Saison gehen. Also nochmal, die Rede war davon, dass man jetzt diese Defensive, die so instabil ist, dass man die mit einem Neuzugang oder mehreren Neuzugängen wieder richten möchte. Aber das kann doch nicht alles sein. Also das ist mir einfach viel zu wenig und viel zu platt. Da muss viel, viel, viel mehr Inhalt kommen. Es ist so ein riesen Vertrauensvorschuss von uns gekommen als Fans vor der Saison schon, obwohl die letzte Saison ja, also die Saison davor mit Farke ja auch schon alles andere als schön war und wir auch schon viel ertragen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel man da noch geben soll, wenn auf der anderen Seite quasi nichts wirklich zurückkommt, wo man das Gefühl bekommt, okay, das ist der Weg, den wollen wir jetzt zusammen durchschreiten. Es gibt ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, worauf ich mich inhaltlich nächste Saison einstellen soll. Ja, im Endeffekt bleibt mir eigentlich nur, was du auch gesagt hast, ja, Klassenerhalt. Das ist jetzt die Priorität Nummer eins. Und das Highlight bleibt halt wirklich in dieser ganzen Saison mit diesem Siechtum, wie du es genannt hast, dass ein Philipp Hilsen in den Aufsichtsrat des Vereins eingezogen ist.
Ja, und an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal dieselben Worte wählen wie du eben. Wir haben ganz schön viel geredet. Wir hoffen, ihr seht es uns nach. Es ist ja vielleicht sogar die längste Folge in der Geschichte des Pfostenbruchs. Darüber sprachen wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit schon, als wir über die Gremienstrukturen von Borussia im Allgemeinen gesprochen haben. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen oder vielleicht auch gerade deswegen, wer weiß, sind immer interessiert an Feedback. Schreibt uns gerne an info@pfostenbruch.de eine Mail. Und wir antworten gerade auch auf die zumeist sehr positiven Nachrichten der letzten Wochen. Gebt uns da einfach noch ein bisschen Zeit. Wir kommen da jetzt gerade nur schwer hinterher. Aber an dieser Stelle vielen Dank auch fürs Dabeisein. Jonas, hat wie immer Spaß gemacht?
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, sehr viel geredet. Seht es mir nach, dass das vielleicht nicht immer bei mir so strukturiert ist, aber ich meine, wenn Borussia schon nicht einen Stream hinbekommt, dann rede ich halt gern alles indirekt nochmal nach.
Genau so sind wir es angegangen. Also wie gesagt, das war der Pfostenbruch nach der Mitgliederversammlung. Das 3:4 in Hoffenheim ist ja zum Glück so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Nächste Woche sprechen wir aber vor allen Dingen dann über das Sportliche wieder. Dann geht's hoffentlich um den, ja vielleicht lebensrettenden Sieg im Abstiegskampf gegen Union Berlin. Das wünschen wir uns doch alle. Also macht's gut. Danke fürs Dabeisein. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.